anfange, möchte ich mich herzlich bedanken für alle, die in den letzten Tagen für mich gebetet haben. Ich bin ja nur einmal im Jahr oder so hier und am Donnerstag, da lag ich also so richtig flach und wusste nicht, ob das bis heute wieder würde. Und dann hatte ich den Werner geschrieben und habe gesagt, ihr betet mit, dass sich das alles widerlegt. Und siehe da, schon am Freitag war es deutlich besser und wurde dann immer besser. Und der Werner sagte, dass etliche auch mitgebetet haben.
Darf ich kurz mal was dazwischen sagen? Ja. Entschuldigung, ich habe dich gar nicht vorgestellt, weil ich dachte, es kennt nicht jeder. Und ja. Das ist Wolfgang Jung und der war die letzten Tage krank und wir hatten eine Mail bekommen und haben dann für ihn gebetet. Und jetzt steht er wieder hier. Entschuldigung, ich wollte dich noch vorstellen. Und,
überhaupt kein Problem.
Danken, dass du uns heute die Predigt hältst.
Danke. Ja, gerne, gerne. Ja, so hat der Herr eure Gebete gehört und ich bin sehr dankbar dafür. Und die Lieder, die wir heute gesungen haben, die passen auch eigentlich ganz gut zum Thema. Es geht nämlich tatsächlich um Wasser, um Quelle oder um Ströme. Und von daher, das hat alles ganz gut gepasst. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnern kann, wie er das Schwimmen gelernt hat. Ich muss bekennen, ich kann mich an mein eigenes Schwimmenlernen nicht mehr erinnern. Aber vielleicht können wir uns erinnern, wie unsere Kinder das Schwimmen gelernt haben. Da waren wir vielleicht sogar beteiligt. Oft ist es ja so, die Kinder sind klein und da fängt man mit dem Planschbecken an. Da setzt man die erstmal rein, sodass sie die Furcht vorm Wasser verlieren. Dann werden sie ein bisschen größer und dann nimmt man sie mit ins Nichtschwimmerbecken. Und im Nichtschwimmerbecken, da klammern sie sich dann schon an einen, weil ihnen das Wasser, was weiß ich, bis hierhin geht oder bis zum Hals geht. Und da werden sie schon unsicher. In unserem heutigen Text, da begleiten wir Hesekiel auf seiner Tour, wie er das Schwimmen lernt. Der Prophet Hesekiel, wie er das Schwimmen lernt im Strom der Gnade Gottes. Ein herrliches Kapitel in einem ansonsten, würde ich sagen, herausfordernden oder anstrengenden Buch. Aber ein Kapitel, was uns allen wirklich gut tut und wo ich sicher bin, dass der Herr uns gut tun möchte. Lass uns die Verse heute Morgen nicht nur lesen und verstehen, sondern lasst uns den Hesekiel begleiten in diesen Strom, von dem wir gleich lesen werden. Ich möchte noch mal beten und dann fangen wir an. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir heute Morgen hier so zusammen sein dürfen. Wir möchten dir danken, dass wir dich kennen, dass wir dich kennen können. Wir möchten dir danken, lieber Herr, dass wir dein Wort haben in der Sprache, die wir verstehen. Und wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist bis in die heutige Zeit hinein an Herzen wirkst. An Herzen, die verschlossen sind und auch an Herzen, die offen sind. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute nach deiner Verheißung in unserer Mitte wirkst und unsere Herzen erreichst. Amen. Amen. Im vergangenen Jahr, da habe ich durch das Buch Hesekiel gelesen in meiner stillen Zeit. Und wir haben dann irgendwann im Lauf des Jahres angefangen, das Buch Hesekiel auch bei uns in der Bibelstunde durchzunehmen. Und von daher ist mir das ganze Buch eigentlich schon ziemlich ans Herz gewachsen. Ich habe parallel dazu, zu meiner stillen Zeit, hatte ich ein kleines Büchlein gelesen über die Herrlichkeit Gottes. Und auch da wurde hier und da, es war nicht über das Buch Hesekiel, aber es wurde hier und da Bezug drauf genommen. Und einiges davon hat mich auch für die Gedanken heute inspiriert. Und natürlich vorzugsweise natürlich oder vornehmlich das Wort Gottes. Die ersten beiden Verse in Hesekiel Kapitel 47, Die ersten beiden Verse, die sprechen noch nicht vom Schwimmen. Es geht schlussendlich ums Schwimmen lernen oder ums Schwimmen. Aber die ersten beiden Verse, die sprechen noch nicht davon, die stellen uns eher das Wasser vor, könnte man sagen. Ich möchte die Verse 1 und 2 lesen aus Hesekiel 47. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Also ich finde das ein bisschen verwirrend mit den vielen Himmelsrichtungen, oder? Osten, Süden, ich glaube, das Einzige, was nicht erwähnt ist, ist der Westen. Alles andere wird hier erwähnt. Aber Kapitel 47 beginnt mit sehr verständlichen Worten. Beginnt nämlich mit den Worten, und er führte mich. Gott führt uns. Eine ganz schlichte, einfache Aussage. Psalm 23. Der König David. Er hat den Psalm geschrieben und sagt, er führet mich auf rechter Straße. Oder Sprüche 4, Vers 11, wo der Herr sagt, ich lehre dich, weise zu handeln und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich führe dich. Oder Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, verheißt der Herr. Gott führt. Und das ist das, was der Hesekiel bezeugt. Der Herr führt. Und das ist, was Gott auch mit uns tun möchte. Ist das, was Gott mit dir tun möchte? Gott möchte dich leiten. Gott möchte dich führen. Wir alle sind im Leben immer wieder in Situationen, wo wir Fragen haben an Gott. Herr, wie geht's weiter? Herr, wie geht's weiter? Ach, was weiß ich, mit dem Hauskauf, mit meiner Ausbildung, mit meiner Arbeitsstelle, in meiner Krankheit. Was soll ich als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt hier oder da? Und der Herr sagt, ich will dich führen. Aber wohin führt Gott? Wohin führt er die Seinen? Und das finden wir auch hier in Vers 1. Denn da heißt es, er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Gott führt jeden von uns anders in unserem persönlichen Leben. Keiner von uns hier gleicht dem anderen wie ein Ei dem anderen. Wir sind alle verschieden. Aber in unserem geistlichen Leben mit Jesus, da führt Gott uns alle ähnlich. Auch da gibt es Unterschiede. Aber da führt Gott uns ähnlich. Nämlich immer in seine Nähe. Er führte mich zurück zum Eingang seines Hauses. Immer in seine Nähe. In der Nähe Gottes, da werden uns die Augen geöffnet. In der Nähe Gottes, da werden Hesekiel die Augen geöffnet für das, was wir gleich lesen werden. Was wir sehen werden oder überhaupt für das, was er in seinem Buch schreibt. Was in Kapitel 47 steht und was Gott uns heute Morgen zeigen möchte, das erkennen wir nicht aus der Ferne, sondern das erkennen wir, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Um Gott besser zu erkennen, um Jesus richtig kennenzulernen, dazu müssen wir in seine Nähe kommen. Und mit seiner Nähe, da meine ich nicht allgemein Gott kennenlernen, zu Jesus zu gehören, im Sinne von, ach ja, ich bin ja gläubig, also bin ich ja in Gottes Nähe. Wisst ihr, das stimmt nicht ganz so. Es gibt genügend Leute, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben und die dann, wie es von Petrus heißt, ihm in der Ferne folgen. Und das ist eine tragische Sache. Warum? Weil in der Ferne, da schmecken und sehen wir nicht, wie gütig der Herr ist. Da erkennen wir den Herrn, da erkennen wir, ja, er ist für mich gestorben, ja, Er bereitet Wohnungen für mich. Ja, das stimmt alles. Aber wir schmecken Jesus nicht. Wir riechen Jesus nicht. Und deswegen ist es so wichtig, in seiner Nähe zu sein. Das sind Menschen, die, wie Jeremia es sagt, die gehen zu Zisternen, zu Brunnen, die kein Wasser halten können. Zu Tümpeln. Und die können kein Wasser halten. Die Frage, von daher die erste Frage heute Morgen, bist du in der Nähe Jesu? Schmeckst du, wie freundlich der Herr ist? Schmeckst du die Gnade Gottes? Gott wollte Hesekiel etwas ganz Besonderes zeigen. Wollte ihm etwas zeigen, das er nicht erkennen würde, außer in der Nähe Gottes. Was sah der Hesekiel? Er sah, unter der Türschwelle des Tempels floss Wasser heraus. Das Wasser sieht. Und dann werden diese x verschiedenen Himmelsrichtungen erwähnt, die uns verwirren können. Was aber klar und verständlich ist, hier geht es um einen Wasserstrom, der kommt aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes, wo der Gnadenthron Gottes ist, da kommt dieser Wasserstrom her. Und von daher können wir ihn nennen, ein Strom der Gnade Gottes, ist, was Hesekiel hier sieht. Und das ist ein geistlicher Fluss. Das ist kein irdischer Fluss, wie der Rhein oder die Sieg, sondern es ist ein geistlicher Fluss. Und er hat ein sehr markantes Merkmal, und daher wissen wir das auch. Denn was geschieht, wenn irgendwo eine Quelle entspringt? Bei uns in der Nähe, wo Anna-Rose und ich wohnen, da entspringt die Sieg, die ja hier in Troisdorf in den Rhein mündet. Da fahren wir so einmal im Jahr vielleicht hin und dann gehen wir zur Siegquelle und dann halten wir die Hände dahin und dann trinken wir das Wasser. Dann haben wir meistens noch ein, zwei Flaschen mit, die füllen wir ab für einen Sonntagnachmittag-Kaffee. Und ja, dann fließt der Rest des Wassers, der fließt halt immer. Aber wenn dieses Wasser nicht gespeist würde von anderen Quellen oder von Nebenarmen, dann würde dieses Wasser irgendwann so den Berg runter sickern und würde im Boden versickern. Und das wäre es dann gewesen, da würde nichts ankommen hier. Aber hier, wo die Sieg in den Rhein fließt, da ist die Sieg breit. Es ist fast ein Delta mit verschiedenen Armen. Und das ist hier bei diesem Strom anders. Dieser Strom hier, der versickert nicht. Dieser Strom hier, der wird aus keiner weiteren Quelle gespeist. Und er nimmt zu. Der wird nicht geringer, sondern er nimmt zu. Er wird tiefer. Lass uns die Verse 3 und 4 lesen. Da ist es, Vers 3. Während nun der Mann mit seiner Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und er führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Seht ihr, schwimmen lernt man nicht auf dem Trockenen. Gut, da kann man lernen, die Bewegung zu machen, aber um schwimmen zu lernen, muss man ins Wasser rein. Und so war das auch hier bei dem Hesekiel, bei Gottes Gnadenstrom. Hesekiel sollte den Schritt machen vom Ufer ins Wasser hinein. Zunächst war dieses Wasser angenehm knöcheltief. Da konnte er nicht ertrinken, da konnte ihm nichts passieren. Es war angenehm, er stand bis zu den Knöcheln im Wasser. Er hatte die ersten Schritte getan, vom Ufer ins Wasser. Das heißt, eigentlich hat er gar nichts getan. Er hatte sich führen lassen, er war nur geführt worden. Aber jetzt steht er im Wasser, er steht nicht mehr am Ufer. Er steht im Wasser und zwar bis zu den Knöcheln. Hesekiel hat die Gnade erfahren. Dieser Strom, der vom Gnadenthron Gottes aus dem Tempel kommt, jetzt ist Hesekiel drin. Er hat die Gnade geschmeckt. Seht ihr, man kann am Rand des Gnadenstromes stehen und kann die Gnade Gottes beobachten und kann unberührt bleiben vom Strom der Gnade. Man kann die Auswirkungen der Gnade Gottes genießen. Den Wind, den würzigen Geduft, das angenehme Plätschern, all das kann man sehen oder kann man genießen. Man kann den Fluss förmlich rufen hören, komm, komm. Man kann am Rand stehen bleiben und seine Füße nicht nass kriegen. Du kannst die Auswirkungen der Gnade Gottes in anderen Menschen sehen und kannst sie bewundern dafür und kannst staunen darüber und du kannst herrliche Lieder über die Gnade Gottes singen und kannst dich wohlfühlen, wo durch Gott begnadigte Menschen sind, zusammenkommen. Und du kannst staunen über die Lehre des Wortes Gottes, über den Reichtum seiner Gnade. Und dein Herz bleibt von der Gnade Gottes unberührt. Es ist tatsächlich möglich. Solange du als Zuschauer am Ufer stehst und nicht in den Fluss der Gnade hineinkommst, solange wirst du weder schmecken noch erfahren, wie treu und gnädig der Herr ist. Und darum wieder eine Frage: Kennst du den Geschmack der Gnade Gottes in deinem Leben? Ich meine nicht, ob du Epheser 2, Vers 8 auswendig aufsagen kannst oder irgendeinen anderen Vers über Gnade oder ob du ein Lied mitsingen kannst über die Gnade. Ich meine, ob du den Geschmack der Gnade Gottes ganz persönlich in deinem Leben kennst. Das Ufer, das ist uns bekannt. Und wisst ihr, das Ufer, das hält so viele Menschen magisch fest, die die Gnade Gottes bewundern und trotzdem nicht einsteigen. Aber du musst das Ufer verlassen. Du musst den ersten Schritt tun, hinein in die Gnade Gottes, damit er dich reinigen kann und damit du einfach in diesem Fluss der Gnade Gottes stehst. Da wirst du reingewaschen von den Sünden. Seht ihr da? Da tragen ja nicht nur Menschen dran, die von Gott noch nie was gehört haben. Da tragen ja auch Menschen dran, die von Gott schon viel gehört haben und die trotzdem an der Last ihrer Sünde verzweifeln, was nicht nötig ist. Wir dürfen in den Gnadenstrom hineinkommen und dürfen uns reinwaschen lassen von unserer Schuld und befreien lassen von der Last. Hör den Ruf der Gnade Gottes und finde Vergebung und Erfrischung und Leben im Strom der Gnade. Mach's wie Ezekiel, verlass das Ufer und geh hinein. Und vielleicht bist du schon drin. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, vielleicht sogar alle von uns, diesen ersten Schritt hinein in die Gnade, in ein Leben mit Jesus bereits getan haben. Aber wenn nicht, dann ist das der erste Schritt, den du tun musst. Ansonsten muss ich dir sagen, kannst du den Rest der Predigt vergessen. Denn man kann den zweiten Schritt nie vor dem ersten machen. Das ist der erste Schritt hinein in die Gnade Gottes. Und für alle die, die mit den Füßen bereits knöcheltief drin stehen, für die möchte ich ganz kurz zwei Gefahren aufzeigen. Die erste Gefahr ist, wenn man knöcheltief im Fluss steht, dann ist der Weg zum Ufer nicht weit. Dann ist man immer noch ganz nah am Ufer dran. Leg deine Hand an den Pflug Gottes und schau nach vorne. Und geh nach vorne und schau nicht zurück. Die Welt liegt hinter dir, das Kreuz steht vor dir. Danach lebe. Wer zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Jesu. Und die zweite Gefahr, wir sind immer noch in Ufernähe. Wir hören immer noch die die Stimmen am Ufer. Wir hören immer noch, was da am Ufer läuft, was da los ist. Wir kennen die Stimme des Herrn noch nicht so gut, weil wir noch nah am Ufer sind und noch neu im Strom der Gnade sind. Unsere Ohren sind noch nicht so darauf ausgerichtet. Wir müssen uns darauf ausrichten, nicht zurückzugehen, sondern nach vorne zu gehen und dadurch die Stimme unseres Herrn Jesus immer besser kennenzulernen. Denkt mal an den Mose. Der Mose, das war ja ein besonderer Mann. Der war Gott so nahe, der war Gott in ganz besonderer Weise nahe. Der kannte Gottes Gegenwart und Gottes Wesen wie kein anderer Mensch, zumindest seiner Zeit. Der Mose, das war einer, der war dem lebendigen Gott in einem wunderbar brennenden Busch begegnet. Der Mose war Gott auf dem Berg Sinai begegnet, hatte die handgeschriebenen 10 Gebote in seiner Hand. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Kam mir heute Morgen so der Gedanke, wenn ich so Steintafeln gekriegt hätte, wo Gott drauf geschrieben hätte, also ich wäre garantiert mit meinem Finger über jeden Buchstaben gegangen. Die hatte der Mose in der Hand gehabt. Und Gott redete mit Mose, wie man mit einem Freund redet. Und trotzdem betet der Mose: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das nenne ich nach vorne schauen. Da ist immer noch mehr, immer noch Wachstum möglich, das Gott für uns hat. Und wir müssen dieses Verlangen nähren in unserem Leben, in unserem Christenleben. Aus dem Säuglingsalter rauszukommen, aus dem Planschbecken der Gnade Gottes rauszukommen und hineinzugehen, da wo es tiefer ist. Jemand sagte etwa Folgendes: Viele Christen geben ihr Leben dem Herrn. Preis dem Herrn, cool. Sie fangen an, zur Gemeinde zu gehen. Preis dem Herrn, cool. Sie hören sich die Predigt an, aber sie versäumen es, sich von der Welt zu entfernen und tiefer zu gehen, Gottes Stimme besser kennenzulernen, um Gottes Herrlichkeit besser zu erkennen. Wie lange wird es dauern, bis sie an Gott nicht mehr interessiert sind und ihm nicht mehr dienen und zurückgehen ans Ufer der Welt zu dem, was sie einmal um Jesu Willen hinter sich gelassen haben? Ist es nicht so? Vielen Dank. Ist es nicht so? Kennen wir nicht alle solche Leute, die mal für Jesus gebrannt haben, die mal dabei waren und die sich nicht bemüht haben, die Stimme Jesu besser kennenzulernen, die abgekühlt sind, heute sind sie irgendwo. Eine Autorin, die Autorin von dem Heftchen über die Herrlichkeit Gottes schreibt: Oft denkt solch eine Person nach über die tollen Dinge, die sie am Ufer hinter sich gelassen hat, und überlegt, ob sie nicht zu dem Misthaufen zurückgehen sollte, den sie einst am Fuß des Kreuzes zurückgelassen hat, einfach nur um nachzuschauen, ob man nicht doch noch etwas Wertvolles zurückfordern kann. Geh nicht zurück ans Ufer. Geh tiefer mit Jesus. Was gleichzeitig immer bedeutet, losgelöster zu werden von den Dingen, die uns zurückziehen wollen. Und für uns Christen gibt es dazu keine Alternative. Brauchen wir auch nicht. So wie der Herr Hesekiel in tiefere Wasser führt, in tiefere Wasser ruft, so ruft der Herr uns, mit ihm tiefer zu gehen. Mach den nächsten Schritt. Und dann haben wir in Vers 4 gelesen, dass Hesekiel den nächsten Schritt gemacht hat. Zuerst bis an die Knie und dann bis an die Hüften. Der Strom der Gnade wird tiefer. Und es ist der Herr, der uns in diese tieferen Wasser führt. Es ist nicht das Schicksal, es ist nicht die Zeit, es ist der Herr selbst, der uns in tiefere Wasser führt. Es ist immer noch der Strom der Gnade. Und es ist der Herr, der unsere Schritte lenkt, tiefer hinein in diese Gnade Gottes, die von seinem Gnadenthron kommt. Und diese Schritte vom Knöcheltief zu Knietief zu Hüfttief, das sind Schritte der Nachfolge, die Gott von jedem von uns möchte. Seht ihr, Nachfolge in die Tiefe hinein, das ist kein Wahlfach Gottes für uns Christen, sondern das ist ein Pflichtfach. Das ist nicht ein Vorschlag Gottes, sondern das ist der Ruf an uns, komm zu mir, komm näher zu mir. Ja, es wird tiefer, aber komm näher zu mir. Jesus sagt das ganz deutlich in Matthäus 16, wo er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist Jesu Definition von Nachfolge. Nachfolge kostet. Und es kostet auf der einen Seite und es führt uns immer in die Segnungen Gottes hinein. Gott lässt sich ja nicht lumpen. Da, wo wir ihm alles geben, da schenkt er uns immer noch mehr. Niemand kann Gott übertreffen im Geben. In Hebräer 5, Vers 12 werden Christen beschrieben, die Nachfolge lediglich als ein Vorschlag Gottes ansehen. Und die sich im knöcheltiefen Wasser wohlfühlen. Hebräer 5, Vers 12. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Offensichtlich soll jeder Christ so tief in den Gnadensturm Gottes hinein, dass er sein Leben mit Jesus anderen erklären kann. Dass er erklären kann, Rechenschaft geben kann über die Hoffnung, die in uns ist. Und zu viele bleiben da im knöcheltiefen Wasser stecken und werden immer noch von der Welt gelockt und lernen nichts. Hesekiel ist nicht nach dem ersten Schritt stehen geblieben, er ist weitergegangen. Und im knietiefen Wasser, da ist die Welt nicht mehr so laut. Da bin ich ja weiter weg vom Ufer. Wenn das Wasser mir bis an die Knie geht, dann bin ich schon ein Stück hineingegangen in diesen Fluss der Gnade. Ja, da höre ich immer noch was, aber undeutlicher. Da habe ich vielleicht noch Flashbacks, so Erinnerungen. Aber alles ist gedämpfter. Und im tieferen Strom der Gnade Gottes ist die Stimme Jesu wesentlich deutlicher zu hören. Aber es ist noch nicht da, wo Gott mich hinhaben möchte. Wo Gott Hesekiel hinhaben wollte. Hesekiel wird weiter hineingerufen und plötzlich findet er sich im Strom bis zu seinen Hüften im Wasser. Das ist jetzt schon mutig. Das ist schon ein Schritt. Gottes Stimme wird klarer. Die Tragfähigkeit der Gnade Gottes, des Stromes, wird realistischer. Wird erfahrbarer. Hüfttief bis im Fluss zu stehen, das braucht Vertrauen. Es braucht Mut. Da merkt man die Strömung. Da merkt man die Kraft des Wassers. Und wer sich bis zu den Hüften der Gnade Gottes anvertraut, der ist auf einem guten Weg. Denn die Stimmen der Welt sind nochmal gedämpft worden. Sie sind nochmal undeutlicher geworden. Und die Stimme Jesu ist nochmal realistischer geworden. Und das Ufer verliert den Zug auf mein Herz. Allerdings, selbst wenn ich bis zu den Hüften im Wasser stehe, ich kann mich immer noch umdrehen und kann zurückschauen zu dem, was am Ufer vor sich geht. Ist vielleicht nicht mehr so deutlich. Ich kann vielleicht nicht mehr alles so gut erkennen, aber ich kann mich immer noch umdrehen. Ich kann immer noch liebäugeln mit den Dingen, in die ich selbst mal involviert war. Denk doch mal an Demas. Der Demas war ein gestandener Mitarbeiter des Paulus. Er war beim Paulus auf dem Missionsteam. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Missionsreise, ob sie zweite oder die dritte war. Jedenfalls, er war mit Paulus unterwegs. Und dann heißt es plötzlich, Demas aber hat mich verlassen, er hat die Welt lieb gewonnen. Ich würde sagen, ja, also bis hier war der schon im Wasser. Der war auf einer gefährlichen Missionsreise mit. Der stand voll im Dienst. Und dann hat er die Welt lieb gewonnen. Dies oder das, was wir noch nicht losgelassen haben, was wir aber loslassen sollten, um einzutauchen in den Strom der Gnade. Nie wird die Welt uns das versprechen, was Gott uns verspricht. Nie werden die Verheißungen vom Ufer so überwältigend sein, wie die Verheißungen, die von Jesus kommen. Gott verspricht, lass dich in Jeremia 29, lass dich auf mich ein. Meine Gedanken sind Gedanken des Friedens für dich. Meine Zukunft ist eine Zukunft der Hoffnung für dich. Das ist das, was Gott uns zuruft. Und dann wird dem Propheten Hesekiel das Ultimative gezeigt, Vers 5. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste, ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Und da stellt sich dann die Frage, wollen wir das überhaupt? Oder? Ich meine, es ist toll, in der Gnade Gottes zu sein. Es ist toll, bis zu den Knöcheln in der Gnade Gottes zu sein, gereinigt zu sein, die müden Füße des Lebens erfrischt zu kriegen. Es ist toll, bis zu den Knien im Sturm der Gnade zu sein, bis zu den Hüften. Aber dann keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Wie der Petrus. Aus dem Boot raus, sogar mitten im Sturm, raus aufs Wasser, wo ich nicht mehr stehen kann. Will ich das überhaupt? Seht ihr, und da sage ich mir, lasst uns nicht vorschnell antworten, ja, ja, will ich, weil die Gnade ist ja was Tolles. Die Gnade ist ja, was wir brauchen. Die Gnade ist ja das, wofür Gott bekannt ist. Natürlich will ich das. Weil wir wissen, dass die Gnade immer was Gutes ist. Ja, ist sie auch. Aber sind wir wirklich bereit, das bequeme Planschbecken einzutauschen, das Nichtschwimmerbecken zu verlassen, und rauszuschwimmen, da wo ich mich voll auf die Gnade Gottes verlassen muss. Da ist kein Grund mehr unter den Füßen. Da gebe ich das Vertrauen auf alles andere auf. Außer auf die Gnade Gottes. Will ich das wirklich loslassen, vertrauen und schwimmen? Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. So heißt es im Lied. Und das geht nur durch bedingungsloses Vertrauen in die Gnade Gottes. Jesaja 43 sagt, wenn du durchs Wasser gehst, eine Verheißung Gottes für solche, die schwimmen wollen. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Das ist das, was der Herr denen verspricht, die sagen, ich möchte tiefer. Ich möchte wirklich mit dem Herrn. Wer bedingungslos eintaucht in den Gnadensturm Gottes, der wird nicht ertrinken. Da wird die Flut stärker, aber es ist die Gnadenflut. Gottes Zusage ist, dass die Ströme der Ungnade uns nicht ersäufen werden, sondern wir werden schwimmen im Strom der Gnade und der Herr ist bei uns. Dabei bedeutet das Schwimmen im Gnadensturm keine Perfektion. Also den perfekten, sündlosen Menschen hat es nicht gegeben, außer wenn wir Jesus dazu nehmen wollen. Schwimmen im Strom der Gnade bedeutet weder Perfektionismus, noch Vollkommenheit, noch irgendeine Sündlosigkeit. Und das sehen wir auch an Männern wie, oder an Menschen, an Männern wie Mose, der mit dem Gott redete wie mit einem Freund. An Abraham, der Freund Gottes genannt wurde, an David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und all diese Leute, die haben nicht so ihre kleinen Fehlerchen gehabt, sondern diese Leute sind schon ganz gewaltig auf die Nase gefallen. Die haben schon richtig groß verbockt. Und trotzdem waren das die Leute, die im Strom der Gnade geschwommen sind und die der Herr nicht losgelassen hat. Sobald sie ihre Sünde erkannten, waren sie entsetzt und haben sich wieder voll in die Gnade Gottes hineingegeben. Seht ihr, das ist die Gnade Gottes. Wenn wir gesündigt haben und unsere Sünde an uns nagt und wir dann zurückkommen, wir dürfen und wir werden mit offenen Händen empfangen. Da, wo wir bereit sind, loszulassen, die Welt loszulassen und tiefer zu gehen, da werden wir Gottes Stimme am deutlichsten hören und seine Herrlichkeit am hellsten erkennen und sein Durchtragen spüren, seine Verheißungen. Und das muss unser Ziel sein als Jesus-Jünger. Nicht, ich will Jesus nachfolgen. Wie viel von der Welt kann ich eigentlich noch mitnehmen und trotzdem Jesus nachfolgen? Das ist nicht die Frage von einem Jünger. Sondern wie kann ich dahin wachsen, dass die Welt am Ufer mir immer unattraktiver wird und dass sie immer mehr den Zug verliert zu meinem Herzen. Wie kann ich dahin kommen, dass ich mit Freude und von Herzen singen, ich bin total entschieden zu folgen Jesu. Und wenn keine Menschenseele mit mir geht, ich werde ihm trotzdem folgen. Denn die Welt liegt hinter mir und eine Zielrichtung habe ich und das ist das Kreuz. Das ist Jesus, auf ihn gehe ich zu. Ja, die Frage, wenn man jetzt mit Hesekiel vom Ufer ins Tiefe gegangen ist, die Frage ist, wo befinde ich mich momentan in meinem Leben mit Jesus? Wie weit habe ich den Ruf Gottes gehört und bin diesem Ruf Gottes gefolgt? Stehst du noch am Ufer? Wenn du noch am Ufer stehst, will heißen, wenn du dein Leben noch gar nicht der Gnade Gottes anvertraut hast, dann ist heute der Tag, dass du sagst, okay, ich will meine Füße nass kriegen im Strom der Gnade. Und dann lass die Sonne heute nicht untergehen, ohne dass du dein Leben mit deiner Schuld, mit deinem Versagen, mit deiner Hoffnungslosigkeit, mit deinen Nöten, dass du es Jesus gibst, mit deiner Verlorenheit, vielleicht hast du gar nicht so viele Nöte, aber mit deiner Verlorenheit zu Jesus bringst und ihm dein Leben öffnest und auf diese Weise mit deinen Füßen ins Wasser gehst, in Sturm der Gnade. Und wenn du diesen Schritt getan hast, ja, dann muss es unser Ziel sein, tiefer zu gehen. Tiefer zu gehen bis zu den Knien. Tiefer zu gehen bis zu den Hüften. Gott möchte, dass der Zugang der Welt zu dir geschwächt wird und dass du immer besser die Stimme Jesu erkennst und hörst und ihm folgst und ihm immer mehr vertraust. Oder ist für dich der Zeitpunkt gekommen, zu schwimmen? Loszulassen und zu schwimmen. Und seht ihr, dieses Loslassen, das ist ja nicht immer Sünde, die wir loslassen müssen. Es gibt Dinge in unserem Leben in der Nachfolge, die hindern uns, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Die sind gar keine Sünde, sind einfach nur Bremsklötze. Und manche solcher Bremsklötze, da wartet der Herr darauf, dass wir sagen, hier, gut, es ist keine Sünde, aber ich merke, es hindert mich. Und ich gebe es jetzt ab. Ich möchte schwimmen im Strom der Gnade. Es ist Zeit für dich, gewisse Bodenständigkeiten, gewisse Sicherheiten aufzugeben für Jesus und zu sagen, okay, ich will jetzt schwimmen. Ich will schwimmen mit Jesus. Und wenn der Herr dir heute Morgen zuruft, gut, das ist für dich der nächste Schritt. Schwimm. Dann geh und schwimm. Und da liegt Gottes Segen drauf. Die Welt am Ufer, die wird ja nicht aufhören, dich zu locken. Die hört nicht auf mich zu locken, die hört auf keinen von uns zu locken, die wir zu Jesus gehören. Aber die nächsten Verse, die sollen uns Mut machen, die sollen uns zeigen, dass es sich wirklich lohnt zu schwimmen. Verse 6 bis 11. Da sprach er zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Sturms zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Fluss des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, von Engedi bis Eneglaim, wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Dem Strom der Gnade Gottes entspringt Heil und Leben. Das ist das, was in diesen Versen zum Ausdruck kommt. Das Meer, von dem hier die Rede ist, ist das Tote Meer. Und diese Verse, die können wir durchaus wörtlich nehmen. Dass die Zeit kommen wird, wo dieses Tote Meer lebendig wird. Warum heißt das Tote Meer Tote Meer? Weil es tot ist. Das ist so tot, dass man da drin sterben kann, wenn man da drin schwimmt und Salzwasser schluckt und das nicht wieder erbrechen kann, weil es dermaßen salzig ist. Da sind keine Fische drin, da sind keine Wassertierchen drin, da ist nichts drin, das ist tot. Und dieses Tote Meer wird mal zum Leben erweckt werden. Und Hesekiel sieht den Gnadenstrom Gottes aus der Distanz und sieht, wie das Meer lebendig wird. Das Wasser des Meeres wird gesund. Leben entsteht, bringt Fische hervor. Was nicht gesund ist, das lebt plötzlich, weil es in Berührung kommt mit dem Strom der Gnade. Gottes Gnade bringt Heil und bringt Leben. Es lässt uns verstehen, warum es in der Apostelgeschichte heißt, die Apostel sprachen mit ihnen und ermutigten sie, an Gottes Gnade festzuhalten oder in der Gnade zu bleiben. Wo suchst du Frieden? Wo suchst du die Freude, mit der du dein Herz füllen möchtest? Wo suchst du Heilung? Nicht nur körperliche Heilung. Wo suchst du Leben oder Belebung oder Erfüllung? In Vers 11 haben wir es gerade gelesen. All das finden wir, wir finden es nicht in irgendwelchen Tümpeln und Sümpfen. Da finden wir es nicht. Wo der Lebenssturm der Gnade hinfließt, da finden wir es. Und wir kennen das vielleicht. So ein Fluss, wir sehen das immer, wenn wir im Allgäu Urlaub machen, der Lech. Wir gehen immer zum gleichen Urlaubsplatz und da fließt der Lech vorbei. Und dann machen wir jedes Jahr ein, zwei Spaziergänge am Lech. Und dann kommen wir über einen schmalen Pfad. Hier ist der Lech, mächtig, fließend, fast gefährlich. Und auf der anderen Seite vom Weg, das sind große und kleine Tümpel. Da war der Lech mal, aber da ist er nicht mehr. Vielleicht als er über die Ufer fährt, ja, aber da ist er nicht mehr. Das ist alles vermoost, veralgt, riecht und da ist kein Leben drin. Da sind keine Fische drin. Glaube ich zumindest nicht. Tümpel und Sümpfe, die sind da und das ist das, was da, wie der Herr Siegel das nennt. Abgestanden. Wir sind lebendig, wenn wir im Strom der Gnade sind. Und wenn wir im Strom der Gnade schwimmen, dann kommen wir an solchen Tümpeln und Sümpfen vorbei. Und die sehen manchmal ganz interessant aus. Zuerst ist man da noch ein bisschen vorsichtig, die muffeln. Aber man gewöhnt sich dran. Und irgendwann denkt man, oh, hier ist auch gut sein. Hier ist die Strömung nicht so stark. Außerdem, wir sind ja in der Gnade. Also können wir uns ja auch hier ein bisschen bei den Tümpeln, bei den Sümpfen ein Momentchen aufhalten. Und wir bleiben stecken. Und wir schwimmen nicht mehr im herrlichen Strom der Gnade Gottes. Stehst du in Gefahr, Gottes Gnade geschmeckt zu haben und dann irgendwo stecken geblieben zu sein? an einem der Tümpel, an einem der Sümpfe. Was machen wir dann? In der Offenbarung heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Tu Buße darüber, dass du den Strom der Gnade Gottes, das Schwimmerbecken, verlassen hast und tu die ersten Werke. Die ersten Werke. Was waren noch die ersten Werke? Die ersten Werke waren, dass du mit den Knöcheln im Wasser warst und dass du dann bis zu den Knien im Wasser warst und dass du dann bis zu der Hüfte im Wasser warst und dass du dann wieder geschwommen bist. Das waren die ersten Werke. Wieder tiefer reinkommen ins Leben mit Jesus. Und da bringt die Gnade Heilung und bringt Leben. Sogar da, wo der Tod im Topf ist. Möchte ich schließen mit Hesekiel 47, Vers 12. Da heißt es aber, an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Flussufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. So, und jetzt schließt sich der Kreis zu den Versen, die wir eben aus der Offenbarung Kapitel 22 gelesen haben. Ich möchte ihn nochmal vorlesen, Verse 1 bis 3. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, schreibt Johannes in der Offenbarung. Glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Das ist der Strom der Gnade Gottes. Er geht aus von der Gegenwart Gottes, vom Gnadenthron. Er geht aus vom Thron des Lammes. Unverfälschte, reine Gnade Gottes. Ohne Kleingedrucktes. Preis dem Herrn, der Herr hat nichts Kleingedrucktes. Der Herr spielt in allem mit offenen Karten und fetten Buchstaben. Und das ist gut so. Und an diesem Gnadensturm, da gibt es beständig Frucht, wie wir hier lesen. Er erfüllt unser Verlangen nach Vergebung, nach Frieden. Er heilt unsere Seelen. Er trägt uns hin in die Stadt Gottes, in die Gegenwart Jesu. Später im selben Kapitel, Offenbarung 22, da heißt es fast abschließend, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und das ist die Einladung Jesu an jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Der Herr ruft uns, komm. Egal, wo wir stehen. Wenn wir am Ufer stehen, ohne Beziehung zu Jesus, dann ruft er uns, komm. Lass deine Füße nass werden in der Gnade. Schmecke die Gnade. Lass dich reinigen. Komm hinein in meine Gnade. Und wenn wir gerettet sind, aber im seichten Wasser stehen, wie es hier heißt, in Ufernähe, dann ruft der Herr uns zu, komm. Spiel nicht rum mit den Stimmen der Welt. Lass sie hinter dir. Schau zu mir, schau nach vorne und komm in die tieferen Gewässer. Vielleicht bist du noch im Nichtschwimmerbecken. Und der Herr ruft, komm, schwimm mit mir, du kannst mir vertrauen. Und das ist so toll, dem Herrn können wir immer vertrauen. Gottes Gnade trägt. Ich möchte zum Schluss beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass deine Gnade uns trägt. Dass deine Gnade genügt. Wir danken dir, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, du bist nie anders gewesen als gnädig. Und du hast selbst da in deiner Gnade, hast du deinen Zorn, Vater, auf Jesus, auf das Kreuz abgewälzt, um uns gnädig sein zu können. Herr, wir preisen dich und wir erheben dich. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns, die wir heute dein Wort gelesen haben, dass du uns tiefer hineinziehst in diese Gnade. Herr, wenn heute Morgen jemand hier ist, der dich nicht kennt, möchte ich dich bitten, dass du ihn ziehst hinein in deine Gnade. Herr, und wir, die wir schon irgendwo im Fluss sind, zieh uns näher zu dir. Herr, das ist unser Glück, das ist unsere Freude, nah bei dir zu sein. Und danke, Herr, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Amen. Amen.